Heute Nachmittag werden wir uns mit dem zweiten Timotheusbrief beschäftigen. Der zweite Timotheusbrief trägt einen besonders feierlichen Charakter. Er ist das letzte Schreiben von Paulus im Neuen Testament. Verfasst wurde dieser Brief in seiner Todeszelle in Rom. Paulus sah, wie sein Lebenswerk begann, unter schlechten Einflüssen zu degenerieren, ohne dass er noch etwas dagegen durch persönliche Intervention hätte unternehmen können. In 2. Timotheus 1, Vers 15 schreibt er: Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Asien war eine Provinz in der heutigen Türkei, Westtürkei, also diese Provinz, wo Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter, all diese Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3 waren, ein Gebiet so groß wie die Schweiz. Und da hat Paulus besonders lang gewirkt, Apostelgeschichte 19, mehrere Jahre. Und jetzt in diesem Brief sagt er: Alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Also, sein Lebenswerk bricht zusammen, ohne dass er etwas dagegen durch persönliche Intervention hätte unternehmen können. Dies nimmt er zum Anlass, um die letzten Tage, die Endzeit der Christenheit zu beschreiben, wenn der totale Zusammenbruch des Zeugnisses kommt. Ich lese ganz kurz aus 2. Timotheus 3, Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Frömmigkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Was sich in der Zeit des Paulus im Ansatz entwickelte, sollte in großem Maße die Christenheit in der Zeit vor der Wiederkunft Christi kennzeichnen. Dieser Brief gibt viele ganz konkrete und persönliche Verhaltensanweisungen in einer Zeit des allgemeinen Abweichens von den Belehrungen der Bibel. Und damit ist dieser Brief ein hochaktuelles Dokument in einer Epoche der Verführung und des unaufhaltsamen Niedergangs. Zunächst schauen wir uns an, wer ist der Adressat. Ich lese 2. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Brief richtet sich an Timotheus. Es ist ein persönliches Schreiben, also nicht an eine Gemeinde gerichtet, wie viele andere Briefe von Paulus. Und Paulus selbst ist der Autor. Timotheus war damals in Ephesus, also in der Provinz Asia. Das wird im Brief selber nicht gesagt, aber in vielen griechischen Manuskripten gibt es am Schluss einen Zusatz durch die Abschreiber, und da wird vermerkt, dass dieser Brief nach Ephesus geschickt wurde und dass er aus Rom geschrieben worden war. Das ist also nicht Diese Information gehört nicht zum Bibeltext, aber die ist bei vielen griechischen Manuskripten am Schluss noch zugefügt worden. Zeit der Abfassung 66, 67 nach Christus. Eben geschrieben im Gefängnis zu Rom, wie man aus der Zusatzbemerkung in den meisten Handschriften sehen kann, kurz vor dem Märtyrertod des Paulus. Ich lese dazu aus 2 Timotheus 1, Vers 16. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Erbarmen finde an jenem Tage. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Also hier wird ausdrücklich Rom erwähnt. Paulus ist dort gefangen. Und der Bezug auf Ephesus ist hier da. Also Timotheus wird sehr stark mit Ephesus in Verbindung gebracht. Und es war tatsächlich so, dass er zur Zeit dieses Briefes eben dort war. Kapitel 4, Vers 6 zeigt den Ernst der Situation, in der Paulus war. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Im Tempel zu Jerusalem wurde ja ganz am Ende des täglichen Brandopfers, das tägliche Brandopfer war das erste am Morgen um 9 Uhr aufgelegt und das letzte, das Abendbrandopfer, um 3 Uhr nachmittags aufgelegt im Schnitt. Und am Ende des Opfers wurde Wein ausgegossen in ein Gefäß, das auf dem Altar montiert war. Und dieses Ausgießen des Weines, auch ein Bild des Blutes, das versinnbildlich gewissermaßen die völlige Hingabe in den Tod. In Jesus Christus hat sich das erfüllt, so wie es in Jesaja 53 heißt, er hat seine Seele, also sein Leben, sein Blut, seine Seele ausgeschüttet in den Tod und ist den Übertretern beigezählt worden. Schluss von Jesaja 53. Und wenn Paulus hier sagt, ich werde gesprengt als Trankopfer, dann meint er gewissermaßen, jetzt ist er da, kurz vor seinem völligen, steht er vor seinem völligen Blutvergießen. Als gewissermaßen eben als wie ein Schlachtopfer. Vers 8, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also da wird ganz klar, Paulus wusste sich unmittelbar vor seinem Märtyrertod. Wir haben letztes Mal den Kolosserbrief hier miteinander studiert. Und da haben wir gesehen, der Kolosserbrief, der wurde schon im Jahr 62 nach Christus geschrieben. Zur Zeit der ersten Gefangenschaft von Paulus in Rom. Das ist die Gefangenschaft, die am Schluss von Apostelgeschichte 28 beschrieben wird. Und da war, aus dieser Gefangenschaft wurden auch weitere Briefe geschrieben. Außer dem Kolosserbrief eben auch der Epheser, der Philipperbrief, aber auch der Philemonbrief und sogar der Hebräerbrief. Paulus wurde aber offensichtlich dann wieder freigelassen nach 2 Jahren Gefangenschaft. Darüber habe ich letztes Mal in Verbindung mit dem Kolosserbrief gesprochen und auch beim Epheserbrief. Und nach dieser Freilassung ist er dann unter anderem nach Spanien gereist. In Römer 15, Vers 24 hat ja Paulus Jahre zuvor schon angekündigt, dass er gerne nach Spanien reisen würde. Und es gibt eine frühchristliche Überlieferung, die sagt, dass Paulus bis ans äußerste Ende im Westen das Evangelium gepredigt hat. Und das äußerste Ende im Westen, das war eben Spanien. Offensichtlich ist er also nach der ersten Gefangenschaft auch nach Spanien gekommen. Er ging auch nach Kreta, denn in Titus 1, Vers 5, dort spricht Paulus davon, wie er Titus in Kreta zurückgelassen hat, um dort in jeder Stadt Älteste in seiner apostolischen Autorität stellvertretend für Paulus einzusetzen. Das kann man nicht irgendwo unterbringen in der Apostelgeschichte, in den vier Missionsreisen. Das stammt also aus der Zeit nach der ersten Gefangenschaft, nach Apostelgeschichte 28. Erwähnt wird auch Nikopolis, eine Insel im Mittelmeer, eine griechische, Titus 3, Vers 12, wo Paulus sagt, dort möchte er überwintern. Kann man auch nicht in den vier Missionsreisen einordnen, muss also aus einer späteren Zeit stammen. Dann war Paulus auch in Mazedonien, was er in 1. Timotheus 1, Vers 3 berichtet. Er ist nach Mazedonien weitergereist und hat Timotheus zurückgelassen. Und offensichtlich kann man ableiten aus 2. Timotheus 4, Vers 13, ist er in Troas verhaftet worden und kam dann in die zweite Gefangenschaft. In 2. Timotheus 4, Vers 13 lesen wir nämlich, Vers 13, der Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Also Paulus hatte in Troas noch verschiedene Dinge und die sollte er dann unbedingt noch in Rom haben. Und das kann man so verstehen, dass also Paulus diese Dinge noch dort gelassen hatte, eben als er verhaftet wurde und schließlich nach Rom in die Todeszelle kam. Und so können wir die zweite Gefangenschaft etwa auf 66, 67 nach Christus ansetzen. In Rom, kurz vor dem Märtyrertod, schreibt Paulus dann diesen ernsten, aber sehr bedeutsamen Brief. Man kann den Timotheusbrief schön einteilen, entsprechend den Kapiteln in unserer Bibel. Der erste Teil, Kapitel 1, zeigt Treue inmitten des Niedergangs. Da haben wir bereits gelesen, Paulus sagt, alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Aber Timotheus war ja auch in Asien. Und ihm sagt er in Kapitel 1, Vers 13, halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Also, Timotheus soll treu bleiben inmitten dieses Verfalls. Interessant ist der Ausdruck, halte fest das Bild gesunder Worte. Er sagt nicht nur, halte fest das Wort. Das wäre ja auch richtig und wichtig. Unter dem Abschnitt auf dem Blatt charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 4, steht zu Kapitel 1, Vers 13, Bild gesunder Worte. Für Bild steht im Grundtext Hypotyposis. Und das bedeutet Umriss, Form, Muster. Das will sagen, Timotheus soll nicht einfach nur das Wort festhalten als solches, sondern eben auch das Wort in seinem ganzen Zusammenhang, in seiner ganzen lehrmäßigen Struktur. Das ist wichtig. Es geht also nicht nur, dass man bekennt, ja, ich stelle mich zur ganzen Bibel, sondern dass er dass die Lehre der Bibel auch im Sinn eines Gesamtzeugnisses, eine Gesamtlehre festhält. Diese gesunde Lehre, wie er sie von Paulus vermittelt bekommen hat. Und das nennt er auch das schöne, anvertraute Gut. Und das soll Timotheus bewahren, Vers 14, durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist kann uns helfen, diese gesunde Lehre der Bibel festzuhalten in Zeiten der Verwirrung. Ich lese jetzt, nachdem wir Verse 1 und 2 schon gelesen haben, am Anfang des Briefes, weiter in Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenk bin deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt sein möge, indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Diese Verse zeigen, welch tiefe, schöne Beziehung Paulus als Älterer zu Timotheus als jüngerem Gläubigen hatte. Und Paulus sagt, er denkt daran, wie Timotheus einen ungeheuchelten Glauben hatte, und den hatte er schon von seinen Vorfahren her vermittelt bekommen. Die Mutter und die Großmutter wird erwähnt. Gehen wir ganz kurz zu Apostelgeschichte 16. Dort finden wir, wie Paulus auf der zweiten Missionsreise in der Gegend von Derbe und Lystra wirkte. Apostelgeschichte 16, 1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, der ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Also auf der zweiten Missionsreise trifft Paulus Timotheus dort in dieser Gegend und nimmt ihn mit auf die zweite Missionsreise. Damals war er also schon gläubig. Aber Paulus kam ja auf der ersten Missionsreise schon in diese Gegend von Lystra und Ikonium. Das war Kapitel 14, Vers 1. Es geschah aber zu Ikonium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und also redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Und dann geht Paulus weiter, Vers 8, nach Lystra, evangelisiert dort, und so entstehen Gemeinden. Paulus muss aber wegen einer Verfolgung weitergehen, aber immer noch auf der ersten Missionsreise kommt er dann nochmals zurück. Das ist Kapitel 14, 21. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren. Und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Also Paulus war ein erstes Mal dort auf der ersten Missionsreise. Da kamen Menschen zum Glauben. Und auf der gleichen ersten Missionsreise ging er dann nochmals in diese entstandenen Gemeinden, hat dann Älteste eingesetzt, Vers 23. Und auf der zweiten Missionsreise kam er ein drittes Mal dorthin, und da ist dieser gläubige Timotheus und er nimmt ihn mit. Nun ist es folgendermaßen. Timotheus kam auf der ersten Missionsreise durch Paulus zum Glauben. Und darum nennt er ihn in 2. Timotheus 1, Vers 2, Timotheus, mein geliebtes Kind. Also er ist durch ihn gewissermaßen zum Glauben gekommen. So wie Paulus sagt in Philemonbrief von dem Sklaven Onesimus, ich habe ihn gezeugt durch das Evangelium. Also Onesimus kam durch Paulus zum Glauben und wurde so sein geistliches Kind. Und offensichtlich ist Timotheus eben ein Christ geworden auf der ersten Missionsreise von Paulus. Aber der war kein Atheist, sondern das war ein jüdisches Kind und wurde auch jüdisch im Glauben unterwiesen, schon von seiner Mutter und von der Großmutter. Und dieser Glaube im alttestamentlichen Sinn war nicht einfach nichts wert. Und darum sagt Paulus hier in diesem Brief, du hast einen ungeheuchelten Glauben und dieser Glaube war schon in deiner Mutter Eunike, in deiner Großmutter Lois. Sein Vater war ein Grieche. Also da war irgendwie ein Problem in dieser Ehe. Warum hat die Frau einen Nichtjuden geheiratet? Das hätte sie ja nach jüdischem, biblischem Gesetz, 5. Mose 6, hätte sie das nicht dürfen. Aber trotzdem, Mutter und Großmutter haben den jüdischen, biblischen Glauben weitergegeben. Und so war Timotheus im alttestamentlichen Sinn ein wahr Gläubiger, so wie David und Mose und Abraham und die ganze Schar der Gläubigen im Alten Testament. Aber durch die Verkündigung des Evangeliums ist Timotheus ein Christ geworden. Da hat er das Evangelium und die Erlösung durch den Opfertod des Herrn Jesus Christus hat er eben erkannt und in Anspruch genommen. Aber schön ist eben, wie der Glaube da über Generationen schon weitergegeben worden war, und das war die Grundlage für den Glauben ans Evangelium später. Lesen wir dazu noch aus Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier wird erklärt, Timotheus hat die heiligen Schriften schon kennengelernt von Kind auf. Das geschah eben durch Mutter und Großmutter. Und was eindrücklich ist, das Wort übersetzt mit Kind, das wäre Punkt 13 hier auf dem Blatt, heißt Brephos. Brephos meint aber Kind im Sinn von Säugling. Das ist stärker, also es gibt ja auch das Wort Technon für Kind, das wäre ganz allgemein. Aber Brephos meint wirklich das Kleinkind. Vom Kleinkindalter an kennt er die Heiligen Schriften. Und das ist doch eindrücklich. Gut, in der damaligen Kultur war das ja verbreitet, dass das Stillen eines Kindes länger ging, als das üblich ist bei uns, vielleicht bis 4 Jahre. Aber das zeigt, diese ersten paar Jahre wurden bereits ausgenutzt von Mutter und Großmutter, um dem Kleinen das Wort Gottes wertvoll, lieb zu machen. Das zeigt also, wie wichtig Bibelunterricht ist, bereits für das Kleinkindalter. Also junge Mütter und Väter sollen nicht denken, wir bringen sie ihm dann bei, die Geschichten, wenn er dann in den Kindergarten geht, wenn er dann in die Schule geht, ist schon zu spät. Ja gut, wenigstens dann. Aber eigentlich sollte man das einpflanzen viel, viel früher. Und das sehen wir übrigens auch in der Geschichte von Mose. Als Mose 40 Jahre alt war, war er plötzlich bereit, den ganzen Reichtum Ägyptens zu verachten, aufzugeben, weil er mit dem auserwählten Volk den Weg in Leiden und durch Schmach gehen wollte. Woher kam diese plötzliche Wende als 40-Jähriger? Nun, wir wissen, Mose durfte ja durch die Erlaubnis der Pharao-Tochter bei der Mutter aufwachsen, solange er gestillt wurde. Und dann musste er an den ägyptischen Hof. Also diese Zeitspanne von 0 bis vielleicht 4 Jahren, das wurde offensichtlich voll ausgenutzt, um den Samen zu säen im Herzen von Mose, der dann mit 40 Jahren Frucht gebracht hat. Und so sehen wir das eben auch ganz gleich bei Timotheus. Das Wort Gottes wurde gesät von 0, in der Zeit von 0 bis 4. Jetzt lese ich weiter in 2 Timotheus 1, Vers 6. Um welcher Ursache willen, also weil du so einen ungeheuchelten Glauben hast, um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Für Gnadengabe steht im Griechischen das Wort Charisma. Also, es geht hier um eine geistliche Gabe. Um solche Gaben, wie sie erwähnt werden in 1. Korinther 12 bis 14, in Römer 12, Epheser 4 und anderen Stellen. Timotheus hatte eine solche Gnadengabe und Paulus sagt, du musst diese Gnadengabe anfachen. So wie ein Feuer, das am Erlöschen ist und da muss man wieder Sauerstoff hineinpumpen, um das Feuer wieder richtig aufleben zu lassen. Timotheus hatte eine geistliche Gnadengabe, um Gott zu dienen, aber es war in der Gefahr, dass es irgendwie vernachlässigt wurde. Und so musste das wieder neu Feuer bekommen, angefacht werden. Nun sagt Paulus, diese Gnadengabe, die ist in dir. Und dann sagt er, durch das Auflegen meiner Hände. Da stellt sich jetzt die Frage, wie werden geistliche Gaben vermittelt? Braucht es dazu eine Handauflegung oder bekommt man die Gnadengabe automatisch bei der Wiedergeburt, bei Bekehrung und Wiedergeburt? Nun, wenn man so liest, durch das Auflegen meiner Hände, könnte man denken, Paulus hat die Hände aufgelegt und dann hat Timotheus diese Gnadengabe bekommen. Das ist aber rein sprachlich nur eine Möglichkeit. Ich habe hier unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten unter Punkt 2 geschrieben, durch, griechisch dia, das Auflegen meiner Hände. Das Wort dia hat mehrere Bedeutungen. Es kann bedeuten, das, was folgt, ist das Mittel. Also durch das Auflegen meiner Hände, das Auflegen der Hände war das Mittel, sodass er diese Gnadengabe bekommen hat. Aber dia kann auch bedeuten, dass das, was folgt, das Kennzeichen ist. Ich gebe ein Beispiel. Hebräer 9, Vers 11. Ganz anderer Zusammenhang. Da geht es um das Kommen von Jesus Christus in diese Welt. Und jetzt lese ich ganz wörtlich. Christus aber gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter. Durch die größere und vollkommenere Hütte. Die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Auch nicht durch Blut von Böcken und Kälber, sondern durch sein eigenes Blut. Ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Überall, wo ich durchgelesen habe, steht im Griechischen dia. Also hier wird gesagt, Christus ist gekommen durch die vollkommene Stiftshütte im Himmel. Er ist nicht gekommen durch das Blut von Tieren, sondern ist gekommen durch sein eigenes Blut. Was heißt das? Das heißt, sein Kommen ist charakterisiert durch die himmlische Stiftshütte. Er kam also als Hoherpriester, der nichts zu tun hatte mit dem Tempel auf der Erde, sondern als Hoherpriester, der eben zu dem himmlischen Tempel gehört. Und sein Kommen war nicht gekennzeichnet durch das Blut der Tieropfer, sondern sein Kommen war gekennzeichnet durch sein eigenes Blut, das er dann gegeben hat. Das ist das Kennzeichen seines Kommens. Und darum wird das in der alten Elberfelder, wird dia hier übersetzt, in Verbindung. Ich lese jetzt nochmals den Text, wie die alte Elberfelder das hat. Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit oder in Verbindung mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit oder in Verbindung mit seinem eigenen Blut. Also dia kann den Charakter von etwas ausdrücken. Und jetzt, bevor ich zurückkomme auf die Ausgangsstelle, lesen wir noch 1. Timotheus 4, Vers 14. Im ersten Brief schon schreibt Paulus, vernachlässige nicht die Gnadengabe, Charisma, in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung, mit oder verbunden mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Also hier wird gesagt, Timotheus hat seine Gnadengabe bekommen durch dia Weissagung. Ja, wie ist das gegangen? Durch Weissagung etwas bekommen. Nun, das bedeutet eben hier ganz eindeutig, deine Gnadengabe ist, die wurde bestätigt durch Prophetie. Das heißt, ein Prophet in der Gemeinde hat offenbar gemacht, dass Timotheus diese Gnadengabe, die er hatte, bekommen hat. Also, das Dia ist, die Prophetie kann ja nicht das Mittel sein, wie man die Gabe bekommt, sondern der Sinn ist, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist, in Verbindung oder charakterisiert durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Das wurde offenbar gemacht und dann haben die Ältesten der Gemeinde ihm die Hände aufgelegt, um diesen Dienst, der mit dieser Gabe verbunden ist, zu bestätigen. Denn Hände auflegen bedeutet immer Identifikation. Der Sünder im Alten Testament, der ein unschuldiges Opfer brachte, musste die Hände auflegen und dann wechselten die beiden. Die Schuld des Sünders wurde dem unschuldigen Tier zugerechnet. Es wurde mit ihm durch Handauflegen identifiziert. Die Ältesten haben die Hände aufgelegt und haben von der örtlichen Gemeinde her sich identifiziert mit dem Dienst des Timotheus. Durch Weissagung wurde das offenbar gemacht, welchen Auftrag Timotheus hat. Und jetzt in 2. Timotheus 1 lesen wir, dass auch Paulus seine Hände aufgelegt hat. Das heißt also, sein Charisma, seine Gabe war apostolisch bestätigt. Und damit hatte Timotheus einen ganz speziellen Dienst, denn alle Christen wussten damals, er war zwar kein Apostel, aber er war von dem Apostel Paulus in seinem Dienst voll bestätigt. Und das gab ihm natürlich eine spezielle Autorität, wie das niemand heute von sich beanspruchen kann, weil wir ja keine Apostel mehr haben. Aber es stellt sich immer noch die Frage, wann bekommt ein Gläubiger seine Gnadengabe? Schlagen wir auf, 1. Petrus 4, Vers 10. Und bedenken wir, Petrus schreibt hier ein Rundschreiben an unzählige Christen in verschiedensten Gemeinden in vielen Provinzen der heutigen Türkei. Ich muss das zuerst beweisen. 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Also über viele Landstriche hinweg. Und jetzt sagt er diesen wiedergeborenen Gläubigen in Kapitel 4, Vers 10, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe, Charisma, empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In meiner Bibel habe ich besonders angestrichen, hier in Vers 10, ein jeder. Nicht einige oder viele. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Petrus geht also davon aus, dass jeder einzelne Wiedergeborene, er spricht ausdrücklich zu Wiedergeborenen, Kapitel 1, Vers 3, hat eine Gnadengabe empfangen. Ja, kannte Petrus alle diese Gläubigen? Nein. Aber wenn er an all diese Wiedergeborenen überall dahin schreibt, konnte er davon ausgehen, dann hat auch jeder eine Gnadengabe. Also offensichtlich wird die Gnadengabe wird von Gott gegeben zusammen mit der Wiedergeburt. Und so kann jeder Gläubige von sich sagen, dass er eine Gnadengabe hat. Man weiß nicht unbedingt welche. Das wird sich mit dem Wachstum im Glauben wird das deutlich machen, ob jemand eine Gabe hat als Evangelist oder als Lehrer oder als Hirte und so weiter und so fort. Wie kann man das übrigens herausfinden? Ganz einfach. So wie beim Medizinstudium. Wenn man Medizin studiert, muss man einfach alles machen. Und dann im Verlauf des Studiums merkt man, dass irgendwie einem liegt das besonders irgendwie so schneiden und schnitzeln, ja? Und der kann dann sich spezialisieren als Chirurg. Und ein anderer merkt irgendwie, ich kann gut mit den Leuten reden, ich kann irgendwie gut auf sie eingehen und habe Verständnis für sie. Und dann macht er vielleicht eine Spezialausbildung als Psychiater. Ja? Und ein anderer merkt irgendwie, ich kann einfach alles gut. Und dann wird er ein Allgemeinpraktiker. Das sind die, die alles können. Also, so geht das. Wir müssen uns nicht zu viel den Kopf zerbrechen. Welche Gnadengabe habe ich? Sondern da, wo der Herr uns Aufgaben zeigt, sollen wir das auch machen. Nicht in einer Hyperaktivität, aber da, wo der Herr uns zeigt, das ist jetzt meine Aufgabe. Und dann merkt man mit der Zeit, wo man eine besondere Begabung hat. Und so entdeckt man eben seine Gnadengabe. Im Fall von Timotheus war das sehr außergewöhnlich, dass das eben sogar durch Prophetie, denn die biblischen Propheten waren ja immer noch da, Schreiber des Neuen Testaments waren da, und so wurde seine Gabe offenbar gemacht und sie wurde auch noch apostolisch, nicht nur durch die Ältesten, sondern apostolisch bestätigt durch Paulus. Und damit hatte Timotheus einen ganz besonders wichtigen Dienst in der Grundlegung der Gemeinde. Und Timotheus wird nun eben ermutigt, er soll diese Gabe ja nicht vernachlässigen, sondern sie anfachen. Und diese Ermahnung gilt uns auch. Wir können unsere Begabung oder unsere Begabungen, die wir geistlich, als geistliche Gaben haben, können wir einschlafen lassen. Das soll nicht geschehen. Sondern wir sollen das immer wieder anfachen, dass es auch wirklich aus Inbrunst zu dem Herrn gebraucht wird, zum Beispiel von Apollos heißt es in Apostelgeschichte 18, dass er die Dinge von Jesus sorgfältig lehrte mit Inbrunst. Der hatte ein inneres Feuer. Das war nicht einfach so sachliche Abhandlung, sondern man merkte, dass das bewegt diesen Mann. Da war die Gnadengabe eben angefacht. Und jetzt wird begründet, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus war also offensichtlich ein etwas ängstlicher Mensch. Und wir sehen das auch im 1. Korintherbrief. Da sagt er, er möchte Timotheus zu den Korinthern schicken. Und dann ermahnte die Korinther, seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Ich gebe die Stelle kurz an. Wäre mir ähnlich gegangen. Weil in Korinthern, das war wirklich eine ganz spezielle Gruppe von Gläubigen. Da konnte es ja sehr, sehr wild und chaotisch zu und her gehen. Und so lesen wir in 1. Korinther 10, 16, Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, damit er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Also, Timotheus hatte ein bisschen Angst vor diesen Leuten in Korinth. Und da muss er ihnen extra sagen, also, passt auf, dass der ja nicht in Furcht unter euch sein muss. Und hier wird angespornt, der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat bei der Wiedergeburt, ist nicht ein Geist, der uns Furcht vermittelt, sondern er ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, und man kann übersetzen, Selbstbeherrschung. Das ist interessant, diese Ausdrücke. Unter Punkt 3 habe ich geschrieben, dass diese drei Namen des Heiligen Geistes einen Bezug haben zu 1. Korinther 12, 13, 14. Das sind ja gerade die Kapitel über die Gnadengaben. In 1. Korinther 12 werden viele Gnadengaben aufgelistet und vorgestellt. Und da wird immer erklärt, dass der Heilige Geist es ist, der durch diese Gaben wirkt. Also da geht es um die Kraft bei der Ausübung der Gnadengaben. Dann kommt Kapitel 13, da wird erklärt, die Liebe ist das Höchste. Und es ist so wichtig, dass diese Gaben in der Liebe zu Gott und den Erlösten ausgeübt wird. Und da haben wir dann diese Verse, das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Und dann in 1. Korinther 14 wird erklärt, diese Gaben muss man mit Verstand anwenden. Mit Besonnenheit. Er sagt, ihr könnt Fremdsprachen sprechen. Offensichtlich konnten einige in Korinth in Sprachen reden. Also Fremdsprachen sprechen, ohne sie gelernt zu haben. Was nützt das, wenn die in Korinth, sagen wir mal, Arabisch sprechen und niemand versteht sie? Das bringt überhaupt nichts. Dann sagt er, überlegt euch doch mal. Es nützt doch mehr, dass ich 5 Wörter sage, in einer verständlichen Sprache für die Anwesenden, als 10.000 Wörter in einer Fremdsprache. Also, da sagt er, seid doch keine Kinder am Verstand. Interessant ist, also dort wird auf den Verstand hingewiesen. Man muss mal überlegen, was bringt etwas und was bringt nichts. Darum wird in diesem Kapitel werden das Sprachenreden als Gnadengabe Gottes und die Weissagung einander gegenübergestellt. Und da wird erklärt, Weissagung, also Reden, wird erklärt zur Ermahnung, Tröstung und Ermunterung. Der Erbauung, das ist immer nützlich. Sprachenreden ist nur dann nützlich, wenn man Arabisch kann, als Gnadengabe. Wenn solche da sind, die Arabisch verstehen, sonst bringt es nichts. Und in Korinth war es halt nicht so wie in Jerusalem bei Pfingsten. Da waren halt viele Juden aus allen möglichen Ländern, aus 3 Kontinenten waren da und die konnten diese Fremdsprachen verstehen. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 14, wer in einer Sprache spricht, redet Geheimnisse. Redet nicht Menschen, sondern Gott, denn er spricht Geheimnisse, denn niemand versteht es. Ja, in Korinth waren eben die Fremdsprachigen nicht das Normale in der Gemeinde und so nützt das nichts. Also da wird gegenübergestellt, ihr müsst doch besonnen euch überlegen, was bringt etwas? Und das kommt ja aus der Liebe heraus. Ich will nicht mich selber verwirklichen, sondern ich möchte dienen den anderen. Das ist die Liebe. Und wenn ich diese Liebe habe, dann möchte ich ja, dass das, was ich weitergebe, verstanden wird. Und nicht einfach über die Köpfe hinweg geht. Und das ist manchmal schwierig. Je nach Themen. Aber da muss man sich eben bemühen, verständlich zu sein. Und so sehen wir also in 1. Korinther 14 das Thema der Besonnenheit. Und so geben diese 3 Namen hier in 2. Timotheus 1, Vers 7 die Titel für die 3 Kapitel. 1. Korinther 12, der Geist der Kraft. 1. Korinther 13, der Geist der Liebe. Und 1. Korinther 14, der Geist der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Lese weiter. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Merken wir haben da ganz konkrete Befehle. Wir hatten schon Vers 6, einen feinen Befehl, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Aber dann stärker als Befehl, Vers 8 jetzt, so schäme dich nicht. Und im gleichen Vers, leide Trübsal mit dem Evangelium. Jetzt haben wir da schon 3 Aufforderungen oder Befehle. Ich habe unter Punkt 1 geschrieben, im 2. Timotheusbrief findet man mehr als 30 persönliche Befehle. Und ich habe das so gemacht, in meiner Bibel habe ich alle diese Befehle mit einer speziellen Farbe angestrichen. Und wenn ich so durch den Bibeltext gehe, sehe ich sofort, wo ist ein Befehl. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, was will eigentlich Gott von mir? Da muss man schnell mal durch den 2. Timotheusbrief hindurchgehen, da haben wir schon 30 Punkte, die der Herr von mir will. Ja? Und wenn einem das nicht genügt, kann man das gleich im 1. Timotheusbrief machen, haben wir nochmal 30 etwa. Und wenn das auch zu wenig ist, kann man noch den Titusbrief dazu nehmen, haben wir nochmal 30, haben wir schon 90 Befehle. Also die Bibel ist schon recht konkret. Und was jetzt eben noch besonders ist am 2. Timotheusbrief, ich habe gesagt, das ist ein Endzeitbrief, weil hier besonders die letzten Tage der Christenheit im Visier stehen. Und da haben wir also hier Befehle, die besonders wichtig sind für Christen in der Endzeit. Natürlich, in der Bibel ist alles wichtig, aber es gibt Briefe im Neuen Testament, die haben zum Beispiel in der ersten Zeit der Christenheit eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Sie haben ihre Bedeutung immer noch heute. Aber es gibt auch Briefe im Neuen Testament, die haben in der Endzeit eine ganz besondere Bedeutung, obwohl sie schon damals für Timotheus ganz bedeutsam waren. Merkt man, was ich sagen will. Also ich schwäche nichts ab. Aber der 2. Timotheusbrief hat also insofern für uns Christen heute eine ganz bedeutende Aussage, weil wir müssen diese Befehle anschauen in Verbindung mit der Endzeit. Also Befehle, die besonders in unserer Zeit ganz wichtig sind. Ich gehe weiter in 2. Timotheus 1, Vers 8 wird also erklärt als Befehl, Timotheus soll evangelistisch tätig sein. Das gilt für uns alle. Und er soll sich eben nicht schämen. Die Menschenfurcht ist immer eine Gefahr, war für Timotheus eine Gefahr, ist für uns eine Gefahr. Und hier werden wir wieder neu ermutigt, uns nicht zu schämen. Auch bereit sein zu leiden. Also nicht von einem Wohlstandsevangelium in den letzten Tagen. Christen müssen auch in der letzten Zeit leiden. gerade um des Glaubens willen. Leidet Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Und dann wird erklärt, was dieses Evangelium beinhaltet. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also hier wird erklärt, was Gott an uns getan hat heute. Bei der Bekehrung. Er hat uns errettet, gerade nachdem er uns berufen hat mit heiligem Ruf. Also der Aufruf zur Entscheidung bei der Evangelisation, das ist Gottes heiliger Ruf. Und wer diesem Ruf folgt, kommt zur Errettung. Und jetzt sagt Paulus, das hat Gott getan in unserer Zeit. Aber uns wurde bereits vor Erschaffung der Welt, nämlich vor den Zeiten der Zeitalter, das Alte Testament ist ja eingeteilt in verschiedene Zeitabschnitte, von der Schöpfung bis zum Sündenfall, vom Sündenfall bis zur Sintflut, von der Sintflut bis Abraham, von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten, vom Auszug aus Ägypten bis zum Kommen von Christus weiter bis zur Wiederkunft Christi. Das sind verschiedene Zeitalter. Aber hier, wie gesagt, die Gnade hat Gott uns eigentlich schon bereitgestellt vor den Zeiten der Zeitalter. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, dass die Gläubigen auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Aber erst jetzt ist es Wirklichkeit geworden, dass Gott uns gerufen hat, errettet hat. Und das ist geschehen auf der Grundlage, dass jetzt eben Jesus Christus erschienen ist. Darum heißt es hier, jetzt aber geoffenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht und so weiter. Also wir haben vor Grundlegung der Welt, hat Gott einen Vorsatz gefasst, diese Menschen werde ich retten durchs Evangelium. Weil er wusste, dass sie dem Ruf folgen werden. Und dann, nach Jahrtausenden, ist der Messias Jesus gekommen, hat das Erlösungswerk vollbracht. Und nochmals zu einem späteren Zeitpunkt hat Gott uns ganz persönlich berufen und errettet. Also werden die großen Heilstaten Gottes zurückverfolgt bis vor Grundlegung der Welt. Sehr eindrücklich. Und Christus hat dann eben den Tod besiegt und am Kreuz und dann Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht am Sonntag, am Auferstehungstag. Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Ist ja interessant, mit welchem Tag beginnt die Bibel? Der erste Tag der Bibel ist der Sonntag. Ich sage das, weil manche schwächen so den Sonntag, die Bedeutung des Sonntags in der Bibel ab. Wir sagen der Sabbat. Ja, der Sabbat hat seine Bedeutung in der Heilsgeschichte. Und zwar ganz speziell in Verbindung mit Israel. Nach 2. Mose in den 30er Kapiteln sagt Gott, dass der Sabbat das Zeichen ist des Bundes zwischen Gott und Israel. Aber der Sonntag, das ist der erste Schöpfungstag. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann wird berichtet von der Finsternis über der Erde. Aber Gott sagt noch immer noch an diesem selben ersten Tag, es werde Licht und es ward Licht. Und an diesem ersten Tag der Woche ist der Herr Jesus später auferstanden und hat die Grundlage für die neue Schöpfung gelegt, hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Das ist der erste Tag der Woche. Das ist nur so in Klammer. Und jetzt von diesem Evangelium sagt Paulus, zu welchem ich bestellt worden bin als Prediger und Apostel und Lehrer der Nationen. Um welcher Ursache willen ich dies auch leide. Also jetzt sagt er, darum bin ich in der Todeszelle. Weil ich ein Prediger bin von dieser großartigen Botschaft, die ihre Ursprünge hat in der Ewigkeit vor Erschaffung der Welt. Und er sagt jetzt als Beispiel für Timotheus, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Jetzt sagt Paulus, er schämt sich nicht. Genauso wie in Römer 1, Vers 16 sagt er, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Da ist er uns ein gewaltiges Vorbild. Aber weiter sagt er, ich weiß, als Begründung, warum er sich nicht schämt, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das ist ja schon interessant. In der Bekehrungsgeschichte von Saulus, Apostelgeschichte 9, der Herr erscheint ihm zum ersten Mal. Und dann sagt er, Herr, wer bist du? Das war seine Frage. Herr, wer bist du? Und jetzt in der Todeszelle, Jahrzehnte später, sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. So, das, dazwischen liegt das Leben von Paulus. Und weil er weiß, wer das ist, auf den er das Ganze, das heißt nicht nur, wem ich geglaubt habe, sondern man könnte es sogar noch stärker übersetzen, die spezielle Perfektform, die hier verwendet wird, auf wen ich meinen Glauben gestellt habe oder auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Das ist eine Handlung, die hat in der Vergangenheit begonnen und hat nun Wirkung bis jetzt. Da ruht mein Vertrauen. Ich weiß, auf wen ich dieses Vertrauen gesetzt habe. Und das macht, dass ich mich nicht schäme. Also je größer uns der Jesus wird, je mehr wir bewusst sind, wer er ist, der Sohn Gottes, desto mehr werden wir die Furcht, die Menschenfurcht verlieren. Ja, das Weitere haben wir gesehen. Wir wollen ja nicht jeden Vers bis ins Detail anschauen. Es ist ja eine Übersicht heute. Aber zum Teil möchte ich etwas ausführlicher werden. Wir gehen jetzt zu Kapitel 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Jetzt spricht er ihn wieder an als Kind, weil er durch ihn zum Glauben gekommen ist. Aber interessant ist jetzt in diesem Kapitel, Paulus verwendet hier 7 Bezeichnungen für Christen. Ich habe in meiner Bibel mit einer anderen Farbe wieder, habe ich speziell diese Ausdrücke, also Bezeichnung der Erlösten, angestrichen. Ja, muss eine andere Farbe sein, sonst verwechselt man sie mit dem Namen Gottes, ja? Aber dann sieht man auf einen Blick, wie werden die Gläubigen genannt? Also, ich habe es auf dem Blatt hier aufgeführt, 2 Vers 1, Kind. 2 Vers 3, Soldat Jesu Christi. Kapitel 2, Vers 5, Athlet. Wir finden zwar nicht das Wort Athlet, aber es heißt, wenn aber auch jemand kämpft. Und das Wort kämpfen ist hier im Griechischen als Athlet kämpfen. Also nicht irgendein kriegerischer Kampf, sondern ein athletischer Kampf. 2 Vers 6, der Ackerbauer. 2 Vers 15, der Arbeiter. Und zwar geht es im Zusammenhang um einen Facharbeiter. Dann Kapitel 2, Vers 20, goldene und silberne Gefäße. Und 2, Vers 24, Knecht oder Sklave. 7 Bezeichnungen. Also bei dem Ausdruck Kind geht es um jemand, der zum Glauben gekommen ist, zur Wiedergeburt. Und da sagt ihr, du nun, mein Kind, sei stark oder erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sein Befehl, erstarke. Also er sagt ihm, du musst wachsen im Glauben. Sein Befehl. Also wir haben den Befehl in der Bibel, dass wir im Glauben wachsen müssen. Denn das ist das Normale bei jedem Kind. Das muss sich entfalten. Dann sagt ihr, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Unter Punkt 6 habe ich hier dazu geschrieben, zu diesen Versen, es gibt hier 4 Generationen der Weitergabe gesunder Lehre. Ist interessant. Also Paulus sagt, das, was du von mir gehört hast, vertraue treuen Männern an, die selber in der Lage sind, auch wieder andere zu belehren. Also da haben wir Paulus, Timotheus, treue Leute, die fähig sind zu lehren, und dann wieder andere. So muss die gesunde Lehre muss von einer Generation unter den Christen an die nächste weitergegeben werden. So sollte das sein über 2000 Jahre hinweg. Interessant, in Epheser 3, im letzten Vers, heißt es, Gott sei die Ehre in der Gemeinde, über alle Generationen hinweg des Zeitalters der Zeitalter. Dort hat er also es heißt nicht in die Zeitalter der Zeitalter, da ist es falsch übersetzt. Das Zeitalter der Zeitalter, das ist die Gnadenzeit heute, das herrlichste Zeitalter in der Heilsgeschichte, und da gibt es Generationen von den Aposteln bis heute. Und Gott sei die Ehre über alle Generationen hinweg. Und so war das Gottes Wille, dass die gesunde Lehre von einer Generation zur anderen weitergegeben werden sollte. Und wir wissen, dass es da einige Probleme gegeben hat. Aber wie steht es heute? Ich habe den Eindruck, dass wir, obwohl ja jeder Generationenübergang ist kritisch, das ist immer eine ganz kritische Sache, dass das wirklich rüberkommt. Es lohnt sich zum Beispiel mal auch im Alten Testament solche Generationenübergänge anzuschauen. Elia, Elisa und so weiter und so fort. Es gibt ein Buch auf Französisch, Le Passage des Générations, der Übergang der Generationen von Georges André. Da geht es genau darum, wie kommt von einer Generation etwas rüber zur nächsten, von der geistlichen Botschaft. Und heute ist dieser Übergang ganz besonders kritisch. Ich denke, das hat es noch nie gegeben, dass ein Sohn sagt zu einem Vater, ich verstehe deine Bibel nicht. Ich verstehe die Sprache nicht. Ihr könnt zurückdenken, falls ihr gläubige Vorfahren hattet. Eure Mutter hat jemals ihrer Großmutter gesagt, deine Bibel verstehe ich nicht. Sie hat die gleiche Bibelübersetzung gelesen, hat sie verstanden. Oder mit der Zeit verstanden. Ja, durchs Lesen kommt auch das Verständnis und man lernt neue Wörter, auch die man nicht unbedingt auf der Straße gehört hat. Aber so krass, dass die neue Generation derart Mühe hat, die Sprache der Eltern und die Sprache der Bibel der Eltern zu verstehen, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Oder auch, was Geschmack anbetrifft. Welche Musik lieben die Eltern und welche lieben die Kinder? Gut, heute ist es natürlich schon so, dass die Elterngeneration bereits diejenige ist, die sich vielleicht aus Wut ins Zimmer zurückgezogen hat und Beatmusik gehört hat, damit wirklich mal mit den Eltern abgeschaltet ist. Das war in den 60er, 70er Jahren, war ja das richtig, das war die Trennmauer. Wenn man verrückt war mit den Eltern, hörte man diese Musik. Und war ganz klar, ich habe das gern und die Eltern, die hassen das. Aber heute sind die Eltern schon bereits diejenigen, die das auch schon geliebt haben. Aber trotzdem, so im Allgemeinen, das anschauen auf die letzten 40 Jahre, wie sich da der Geschmack völlig verändert hat, von einer Generation zur nächsten. Und so ist der ganze Übergang der Generationen sehr, sehr kritisch heute. Aber wir haben hier diesen Aufruf, erstarke in der Gnade. Und wir müssen das der nächsten Generation weitergeben. Und zwar so, dass die nächste Generation wieder fähig ist, als treue Leute, das einer weiteren Generation zu vermitteln. Wir gehen zu Vers 3. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Soldat Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Es geht also hier um einen Söldner. Aber jetzt ein Kriegsmann von Jesus Christus. Wenn man Soldat geworden war, sagen wir in der römischen Armee, als Söldner, dann musste man sich im Klaren sein, dass jetzt nicht ein gemütliches Leben kommt. Und das war ein Leben, wo man wusste, ich lasse mich auf riesige Probleme ein. Grausige Probleme. Und so sagt der Apostel Paulus, nimmt teil an den Trübsalen, wie eben als guter Soldat von Jesus Christus. Du bist in diese Armee eingetreten, aber du wusstest, das bringt Probleme. Denn es geht hier nicht um einen wörtlichen Kampf, sondern um einen geistlichen Kampf. Aber da wirst du sehr viel Enttäuschung erleben. Und schwierige Situationen. Aber du musst das sein. Wieder ein Befehl, nimm teil an den Trübsalen. Und dann erklärt dir, und solche, die Söldner geworden sind, für dieses klar, ich kann mich nicht einfach so mit dem, quasi so in den normalen Ablauf des Lebens verwickeln, wie das die anderen tun. Meine Sache ist, ich muss einfach da sein, wo ich in der Armee gebraucht werde. Also ich muss auf sehr viele normale Dinge des Lebens, muss ich bereit sein, auch zu verzichten. Und so sagt er, jemand, der ein Soldat ist von Jesus Christus, der lässt sich nicht einfach in alle möglichen Dinge des Lebens verwickeln. Der muss ganz klare Ziele haben. Was ist meine Aufgabe? Wo ist mein Kampf? Vers 5. Wenn aber auch jemand kämpft, und zwar eben als Athlet kämpft, so wird er nicht gekränzt, wenn er nicht gesetzmäßig kämpft. Also hier hat Paulus die Athleten von damals, bei den Olympiaden oder wo auch immer, im Auge. Und er sagt, man muss als Athlet den Regeln entsprechend kämpfen, sonst bekommt man nicht den Siegeskranz. Heute würde man sagen, die Medaille. Ja gut, also wer dopt, muss wissen, das geht nicht. Das ist nicht nach der Regel. Und so ist es also wichtig, als Athlet weiß man, ich muss mich ganz genau an die Regeln halten. Und jetzt werden wir hier als Athleten gesehen. Und da kann man nicht sagen, ja gut, also der Zweck heiligt die Mittel. Nein, wir müssen uns an die biblischen Gebote halten. Und die biblischen Regeln halten. Sonst können wir keine Preiskrönung erwarten. Also sehr praktisch, ja. Nächster Vers. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Oder man kann es auch übersetzen, der arbeitende Ackerbauer soll zuerst die Früchte genießen. Bei der ersten Übersetzungsmöglichkeit, der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Da heißt es also, wir müssen zuerst investieren, unsere Kraft. Und erst dann haben wir die Resultate. Die andere Übersetzung macht eigentlich klar, dass derjenige, der wirklich arbeitet, der hat auch ein Vorrecht, dass er als Erster eben auch in den Genuss der Resultate kommen darf. Also auf jeden Fall macht der Text hier klar, wir sind alle Bauern als Erlöste. Und wir müssen investieren. Bauer sein ist nicht eine ganz einfache Sache. Man muss investieren in die Zukunft, aber es wird dann Resultate geben. Aber auch da ist wieder der Unterton, man muss durchhalten. Beim Soldat war das so, beim Athlet, beim Bauer. Vers 7. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das ist eine schöne Verheißung. Zuerst aber ein Befehl. Ich habe das auch wieder angestrichen, rot. Bedenke. Das ist eine Befehlsform. Genauso wie vertraue an. Vers 2. Nimm teil. Vers 3. Bedenke, was ich sage. Also hier bezogen auf den zweiten Timotheusbrief, wir müssen über das, was Paulus schreibt, nachdenken. bedeutet das? Was bedeutet das für mich, für unsere Situation heute? Aber dann gibt es eine Verheißung, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das ist ja wunderbar. Also, wenn wir das Wort Gottes studieren und das auch wie Timotheus umsetzen wollen, dann dürfen wir wissen, dass der Herr uns ein fortschreitendes Verständnis des 2. Timotheusbriefes gibt. Wieder ein Befehl, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide, bis zu Banden wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Halte im Gedächtnis. Also, was ist eigentlich zentral in unserem bewussten Denken? Wir haben ja hinter dem Stirnknochen haben wir diesen Bereich der grauen Zellen, und dort findet das bewusste Denken statt im menschlichen Gehirn. Und so sollen wir also dort ganz zentral Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, als Nachkomme von König David, in unserem Denken halten. Das entspricht ganz dem, was wir in Offenbarung 14,1 lesen. Da sieht Johannes den gläubigen Überrest der Zukunft aus Israel, die 144.000, und von denen heißt es, dass sie den Namen des Vaters und des Lammes auf ihren Stirnen geschrieben haben. Was ist der Name des Lammes? Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Interessant ist aber, wenn man in der Offenbarung noch vorher liest, da kommt der letzte Vers von Offenbarung 13, da geht es um die Leute, die in der Zukunft das Zeichen des Tieres annehmen werden. Auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Den Namen oder die Zahl des Tieres. Das muss man haben, wahrscheinlich als Chip unter die Haut, weil ohne dieses System wird man in der Zukunft, in der antichristlichen Zeit, nicht mehr kaufen oder verkaufen können. Ja, aber was haben die da? 666. Anstatt 888. Der Zahlenwert des Namens Jesus auf Griechisch gibt 888. Ja gut, aber das ist ja alles noch Zukunft. Aber für uns bedeutet das, was beherrscht unser Denken? Wirtschaftliche Überlegungen. Ja, darum geht's ja. Dem Chip unter der Stirnhaut. Wirtschaftliche Überlegungen oder Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Das ist eine ganz, ganz aktuelle Frage. Was ist in unserem Leben so wichtig? Das Geld oder der Erlöser? Das zu diesen Versen. Und dann heißt es, Paulus ist zwar gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das war für ihn ein Trost. Er konnte zum Beispiel nicht mehr von Rom nach Ephesus gehen, um diesen Abfall zu bremsen. Aber er wusste, das Wort Gottes wird auch dort verkündigt. Und das Wort Gottes hat in sich eine Kraft. Das kann man nicht binden. Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christus Jesus ist. Mit ewiger Herrlichkeit. Also Paulus sieht die Menschen, die noch nicht errettet sind, die sieht er bereits als die Auserwählten, für die Gott das Heil vorgesehen hatte in seiner Vorkenntnis, weil er wusste, dass sie einmal das Opfer Christi annehmen werden. Und er sagt, für diese Auserwählten erdulde ich alles, damit auch sie einmal errettet werden durch Christus Jesus. Das ist eine sehr interessante Sicht. Also dass man sogar unter den Ungläubigen quasi die sehen kann, die auserwählt sind. Es ist ja so, dass zum Beispiel in 1. Korinther 18, Paulus arbeitet in Korinth und dann spricht der Herr zu ihm durch einen Traum und er sagt, fürchte dich nicht, Paulus, denn niemand wird dir Übles tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Korinth war ja die Kloake der alten Welt, also die man könnte sagen, die primitivste und perverseste Stadt schlechthin. Und der Herr sagt, habe keine Angst, dort zu wirken. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und so konnte Paulus eben auch die Sicht haben, da sind viele, die gehören zu denen, die schließlich errettet werden sollen, durch Bekehrung und Glauben. Ich lese weiter, Vers 11. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hier macht er Mut. Jetzt müssen wir als Gläubige, müssen wir leiden und viel Enttäuschung in Kauf nehmen. Aber wir wissen, wenn der Herr Jesus einmal herrschen wird, dann werden wir mit ihm auch die ganze Ehre teilen. Wenn wir jetzt seine Verachtung teilen, werden wir einmal seine Ehre teilen. Paulus litt, Timotheus litt. Wir leiden, aber werden einmal mitherrschen. Es ist so interessant, die Überraschung, die in Vers 13 kommt. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, dann heißt es nicht, dann ist er untreu. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Viele haben das als Ermutigungswort genommen. Ja, wenn ich untreu bin, dann wird der Herr, er wird treu bleiben. So ist es aber nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, wenn wir untreu sind, aber der Herr, er ist unwandelbar. Er hält sich an seine Verheißungen, Zusagen. Er kann nicht untreu werden gegenüber dem, was er gesagt hat. Das ist also nicht ein Ermutigungsvers für solche, die untreu werden wollen, sondern es ist vielmehr eine heilige Realität, wenn wir untreu sind, aber er hält sich an sein Wort bis zum Schluss. Wieder ein Befehl, Vers 14, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Wieder ein Befehl, befleißige dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder wörtlich übersetzt in gerader Richtung schneidet. Also Timotheus soll im Blick auf die Bibel ein guter Facharbeiter sein. Ein Facharbeiter weiß genau, wie er schneiden muss, dass es schön gerade ist, ja? Nicht irgendwie kreuz und quer und so und unsorgfältig. Ein guter Arbeiter schneidet oder teilt das Wort der Wahrheit in gerader Richtung. Das bedeutet zum Beispiel beim Bibellesen, dass wir ganz klar trennen, was bezieht sich direkt auf Israel. Was bezieht sich speziell auf die Gemeinde? Und dass wir das nicht durcheinander bringen. Wenn Gott zum Beispiel zu Israel sagt, wenn ihr euch an mein Wort haltet, werde ich euch alle Krankheiten Ägyptens fernhalten. Das können wir nicht einfach auf die Gemeinde übertragen, weil für die Gemeinde gibt es im Neuen Testament keine Verheißung, die so lautet. Aber wir haben für Israel zum Beispiel besonders irdische Verheißungen und irdischen Segen. Und für die Gemeinde haben wir ausdrücklich himmlischen Segen. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen oder Örtern. Epheser 1, Vers 3. Wenn Gott uns auch Irdisches gibt, dann ist es in seiner Souveränität. Aber nicht, dass wir uns darauf berufen könnten. Und so müssen wir ganz klar unterscheiden und nicht die Dinge miteinander verstricken. Und wenn man das eben nicht macht, das Wort so recht teilen oder gerade schneiden, dann ist man ein Arbeiter, der sich schämen muss. Befleißige dich selbst, Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder gerade schneidet. Weiter. Die ungöttlichen eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher umkehren. Es geht also um solche, die den Abfall fördern durch ihr falschen Lehren. Hymenäus und Philetus sind zwei konkrete Personen, die hier erwähnt werden. Und ihr Wort wird verglichen mit einem Krebs. Im Griechischen ist es Gangrän. Gangrän ist vielleicht weniger bekannt als Krebs. Das ist eine Krankheit, wird verursacht durch Bakterien, so dass es an Körperstellen, sagen wir zum Beispiel an den Zehen der Füße, zu Fäulnis kommt. Und das frisst sich dann immer weiter, so dass das Gewebe abstirbt und dann kommt es zur Amputation. Also Paulus vergleicht falsche Lehren unter Christen mit einem solchen Gangrän, der ganz verhängnisvolle Konsequenzen hat und am Schluss zum Tod führt. Und da sagt er, ungöttliches Geschwätz muss er unbedingt vermeiden. Und es gibt eben solche, die wirklich unter den Christen falsch lehren und alles verdrehen. Die zwei sagten, die Auferstehung ist schon geschehen. Ja, was bedeutet das? Die haben den ganzen Heilsplan durcheinander gebracht. Ja? Die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Unser Körper ist noch nicht verwandelt. Ja, wenn man sagt, die Auferstehung ist schon geschehen, ja, dann muss man einen vollkommenen Körper haben, der nicht mehr krank wird, ja? Ja, aber das gibt manche, die heute ganz Ähnliches sagen. Aber die verdrehen den biblischen Kalender. In Römer 8 lesen wir ganz klar, dass die Erlösung des Körpers, die kommt erst bei der Wiederkunft Christi, bei der Entrückung. Haben wir noch nicht jetzt. Auferstehung ist noch nicht geschehen. Wir haben die Erlösung der Seele und des Geistes, aber nicht die Erlösung des Körpers, darum kann er krank werden. Das kommt erst später. Aber gerade dadurch, dass sie so den Heilsplan durcheinander bringen, heißt es hier, und den Glauben etlicher umkehren. Die machen die Leute kaputt. Und dann heißt es weiter, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Jetzt geht es hier um ein großes Haus. Was ist das für ein Haus? Tempel heißt auf Hebräisch Heichal. Und dieses Wort geht eigentlich zurück aufs Sumerische. Heichal ist übrigens im Arabischen auch Heikel, Heikel, Tempel. Heichal geht zurück auf Sumerisch Egal, Haus groß. Der Tempel ist das große Haus. Paulus sieht nun den Tempel Gottes. Und da sieht er, es gibt einen festen Grund Gottes. Im großen Haus zu Jerusalem gab es den festen Grund Gottes. Das war der Eckstein oder der Fundamentstein des Allerheiligsten auf der Spitze des Tempelberges. Das ist der Fels, der heute im Felsendom ist. Wo man ja heute noch die Spuren sieht, wie das Allerheiligste da gebaut war. Und dieser feste Grund Gottes steht. Interessant, der Tempel wurde abgerissen im Jahr 70. Wurde nie mehr aufgebaut bis heute. Aber der Grund Gottes steht immer noch. Das ist ermutigend. Da kann alles zusammenbrechen und kaputt gehen. Und wir können von den Menschen tief enttäuscht werden. Aber der feste Grund Gottes steht. Das ist der Herr Jesus selber. Er ist dieser Fels und dieser Eckstein der Gemeinde. Und jetzt wird hier gesagt, dieser feste Grund Gottes hat ein Siegel. Und da hat es eine Inschrift. Der Herr kennt, die sein sind. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Leider können wir den Stein nur begrenzt untersuchen im Felsendom heute. Sonst gäbe es ja wieder einen Nahostkrieg. Aber eigentlich sollte man die ganze Abschrankung im Felsendom, die sollte man mal entfernen können. würde gerne den Felsen, was man noch nie tun konnte seit islamischen Zeiten, richtig im Detail untersuchen. Und zwar gibt es in der rabbinischen Literatur, ich habe das in meinem Buch genau auch die Stellen angegeben, wo das herkommt, der Messias im Tempel, da findet man in der rabbinischen Literatur den Hinweis, dass dieser Stein eine Inschrift hat, wo der Name Yahweh drauf vorkommt. Der Name des Herrn. Und hier ist interessant, dieser feste Grund hat ein Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Da kommt also genau dieser Name des Herrn hier vor. Also würde mich mal untersuchen, wenn man die Inschrift freilegen könnte und sehen, was da steht. Kommt später. Aber hier haben wir den Bibeltext. Übrigens, woher kommt das? Das kommt aus dem Alten Testament, diese beiden Worte. Aber das werde ich erst verraten nach der Pause. Wir sind vor der Pause stehen geblieben in 2. Timotheus 2, Vers 19, bei der Inschrift des festen Grundes Gottes. Das stammt aus 4. Mose 16. Das führt uns zurück in die Wüstenwanderungszeit Israels. Da gab es eine Gruppe, die Rotte Korahs, die machte einen Aufstand gegen Mose und gegen Aaron. Mose vertrat eigentlich die Autorität des Wortes Gottes. Er kam von Gott her, um das Wort Gottes dem Volk zu geben. Aaron vertrat den Weg, wie das Volk zu Gott kommen konnte, auf der Grundlage des Opfers. Und Gott hat gesagt, wie das geht. Aber die Rotte Korahs, die sagte, wieso soll eigentlich nur Aaron Priester sein dürfen? Warum haben wir nicht das gleiche Recht? Und dann hat Gott gesagt, die Rotte Korahs soll antreten in der Stiftshütte und Gott wird dann zeigen, wer sein ist und wer heilig ist. Lesen wir das, 4. Mose 16, Vers 5. Und er redete zu Korah und zu seiner Rotte und sprach, morgen, da wird der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn zu sich nahen lasse. Und da kam die Rotte Korahs in den Vorhof der Stiftshütte, oder zum Vorhof der Stiftshütte, und Gott hat sie dann durch ein Gericht vernichtet und die Erde hat sich aufgetan und hat die ganze Rotte Korahs verschluckt. Und da wurde deutlich, Gott bekennt sich zu Mose und Aaron, aber diese Rotte hat gewissermaßen rebelliert gegen Gottes Autorität in seinem Wort und Gottes Weg, wie der Mensch durchs Opfer versöhnt wird. Und nun in der Septuaginta, in der ältesten griechischen Übersetzung, heißt es hier bei Vers 5, da wird der Herr kundtun, wer sein ist, steht, der Herr kennt, die sein sind. Diese Formulierung in 2. Timotheus 2, das ist also eine Anspielung auf die Stelle hier. Und dann die weitere Siegelinschrift sagt, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und jetzt schauen wir, 4. Mose 16, Vers 20. Korah hat sich also versammelt beim Eingang der Stiftshütte, Vers 19, da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Also die Wolkensäule kam. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie vertilgen in einem Augenblick. Und dann Vers 24, redet zu der Gemeinde und sprich, hebet euch ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams. Vers 26, und er redete zu der Gemeinde und sprach, weichet doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. Und dann kommt Vers 27, und sie hoben sich ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams. Und die werden dann vernichtet. Also da werden sie aufgerufen, sich von diesen Rebellen abzusondern, damit sie nicht auch unter ihr Gericht kommen. Und das ist genau das, was wir hier haben. Wer den Namen, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also es geht darum, Leute wie Hymenäus und Philetus, die zerstören den Glauben und von denen muss man sich trennen. Genauso wie man sich von der Rotte Koras trennen musste. Und jetzt geht der Text weiter. In einem großen Haus, 2. Timotheus 2, Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Im Tempel gab es goldene und silberne Gefäße. Das waren Gefäße zur Ehre Gottes. Es gab aber im Tempel auch gewisse Geräte, die konnten zum Beispiel aus Ton sein. Aber wenn die mit irgendetwas Unreinem in Berührung kamen, durfte man die nicht mehr reinigen. So steht das in 3. Mose, sondern die musste man zerschlagen. Aber metallene Gefäße, die konnte man scheuern und wiederverwenden. Und nun hier, wie dieser Kontrast gemacht, es gibt goldene und silberne Gefäße und irdene und hölzerne. Die einen sind zur Ehre Gottes und die anderen zur Unehre. Und so muss quasi eine Trennung geschehen zwischen den wahren Gläubigen zur Ehre Gottes, goldene und silberne Gefäße, und solchen, die wie Hymenäus und Philetus den Glauben zerstören, mit falschen Lehren. Und darum kommt dann die Erklärung, Vers 21, wenn sich nun jemand von diesen reinigt, ich habe auf dem Blatt geschrieben bei Punkt 7, zu 2 Vers 21, das Verb reinigen oder wegreinigen heißt auf Griechisch ekkateiro. Nicht nur kateiro, reinigen, sondern ekkateiro, ausreinigen. Das heißt reinigen, indem man sich absondert. Wegreinigen. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nur noch in 1. Korinther 5, Vers 7 vor. Und dort geht es darum, dass jemand in der Gemeinde Hurerei begangen hat. Und Paulus sagt, ihr müsst diese Person ausschließen aus der Gemeinde. Und sie müssen sich also so von dem Sauerteig wegreinigen. Aber hier haben wir nun etwas Gegensätzliches. Hier werden nicht die falschen Lehrer hinausgetan. Wie 1. Korinther 5, sondern hier müssen sich nun die Gefäße zur Ehre, die müssen sich selber zurückziehen. Also der normale Fall in einer Gemeinde, wenn sie gesund ist, dann kann sie das Böse durch Gemeindezucht eben bestrafen, sodass der Betroffene ausgeschlossen wird. Das Ziel ist aber seine Wiederherstellung. Das ist ganz klar. Aber es muss geschehen bei diesen schweren Sünden, wie 1. Korinther 5 erwähnt, eben Hurerei, also auch vorehelicher Geschlechtsverkehr, das nennt die Bibel Hurerei. Da muss die Gemeinde eingreifen. Aber nicht bei jeder Sünde, sondern es ist dort ein Katalog von ganz schweren Dingen. Auch Lästerung, Trunksucht. Aber das Ziel ist die Wiederherstellung. Aber wenn die Gemeinde schon so vom Bösen durchdrungen ist, dann kann man nicht mehr. Und dann gilt es, dass eben der Treue sich trennt. Und das ist die Situation von 2. Timotheus 2. Da müssen also die Gefäße zur Ehre, Die goldenen und silbernen Gefäße, die müssen sich wegreinigen. Aber es gibt eine Verheißung. Wenn man das so macht, wenn sich nun jemand von diesen Gefäßen der Unehre wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Doppelt. Er war ja schon ein Gefäß zur Ehre, ja? Als goldenes und silbernes. Aber dadurch, dass er sich wegreinigt, wird er hier nochmals in praktischer Hinsicht vorgestellt, ein Gefäß zur Ehre, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und dann wird erklärt, die jugendlichen Lüste aber fliehe. Auch wieder ein Befehl, habe ich rot angestrichen. Strebe, aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Und jetzt steht nicht einfach allein. Und wer so ein Aussiedler, der sich in irgendeine Gemeinde einfügen kann, ja? Nichts davon. Mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Ein reines Herz ist ein Herz, das wirklich aufrichtig ist. Und wir müssen die suchen, die den Herrn auch anrufen, wirklich dem Herrn treu sein wollen. Also wegreinigen, aber dann streben positiv nach Gerechtigkeit, nach Glauben, nach Liebe, nach Frieden, aber eben zusammen mit den anderen, die das auch tun. Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Ja, du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht oder ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Also ein Knecht soll solche, die falsch stehen, mit denen soll er nie streiten. Er soll milde sein und lehrfähig. Was heißt lehrfähig? Das heißt, dass man nicht wütend wird, wenn der andere mit seinen komischen Ansichten kommt, sondern dass man wirklich bemüht ist, von der biblischen Lehre her ganz sachlich und verständlich rüberzubringen, was ist denn da genau falsch? Und was ist das biblisch Korrekte? Das ist Lehrfähigkeit. Und das soll eigentlich jeder Knecht des Herrn eben das so rüberbringen, verständlich machen, nicht einfach sagen, das ist falsch. Warum? Das haben wir immer auch falsch angeschaut. Nein, sondern wirklich biblisch begründen. Warum? Lehrfähig, duldsam. Und eben mit Sanftmut, das heißt also nicht mit Härte und Überheblichkeit, die Widersacher zurechtweist. Immer im Blick darauf, dass Gott ihnen Buße und Einsicht schenken kann. Also ganz wichtig, es geht hier besonders um Anweisungen für die letzten Tage. Und das wird jetzt deutlich in Kapitel 3, Vers 1. Das habe ich ja schon gelesen. Ich lese darum nur noch Vers 1. Bis Vers 6 habe ich schon gelesen. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Ich habe auf dem Blatt unter Punkt 9 geschrieben, die letzten Tage. Das bedeutet in der Bibel die Endzeit. Es gibt ja verschiedene Ausdrücke, die die Endzeit bezeichnen, wie am Ende der Jahre, Ezekiel 38, oder am Ende der Zeit, Daniel 8, oder in jenen Tagen und zu jener Zeit, Joel 4, Vers 1, oder die letzte Stunde, 1. Johannes 2, Vers 18, oder die letzte Zeit, Judas, Vers 17, oder wie hier, die letzten Tage. Übrigens, die Endzeit ist in der Bibel immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehrt ins Land der Vorväter. Und wir wissen, die erste Einwanderungswelle hat stattgefunden 1882 und viele weitere sind gefolgt bis heute, sodass Millionen aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Wir leben in der Endzeit. Das ist aber eine Periode. Und hier wird jetzt die Endzeit beschrieben, in der Christenheit, das ist ganz wichtig. Weil diese 18 Kennzeichen der Menschen, die wir schon gelesen haben, von denen findet man viele in Römer 2. Am Schluss, da beschreibt Paulus die Heidenwelt zu seiner Zeit. Genau gleiche Ausdrücke, den Eltern ungehorsam und so weiter, findet man auch in der Zeit der alten Griechen. Und all die Unzucht und so weiter findet man alles bei den alten Griechen. Aber durch das Christentum ist vieles anders geworden. Und viele heidnische Unmoral wurde massiv zurückgedrängt in den sogenannten christlichen Ländern wie Europa und Nordamerika. Aber hier, wenn hier gesagt wird, in der letzten Zeit werden die Menschen so sein, dann bedeutet das, dass innerhalb der Christenheit, der bekennenden Christenheit, da wird die alte Unmoral des Heidentums wird wieder neu Einzug halten. Und das haben wir ganz drastisch erlebt seit diesem Dammbruch der 60er Jahre. Was die 68er uns gebracht haben, die haben uns wirklich die ganze Gesellschaft kaputt gemacht. Alle Moral haben sie über den Haufen geworfen. Und jetzt können wir es auslöffeln. Es ist genau das, was hier beschrieben wird. Das hat sich besonders seit den 60er Jahren so massiv in unserer Gesellschaft durchgesetzt. In der Trendforschung, braucht man ja für die Wirtschaft, man muss ja immer wissen im Voraus, was jetzt trendy wird. Da unterscheidet man gewisse Megatrends der Gesellschaft. Und ein Megatrend heute ist Selbstverliebtheit. Ja, der erste Punkt hier ist, denn die Menschen werden eigenliebig sein. Das erste ist Selbstverliebtheit. Das ist ein Megatrend der heutigen Gesellschaft. Und dann geldliebend. Noch nie hat sich die Börse so entfaltet, wie das heute ist. Noch nie hat man solche Geldmengen gehabt und im Verhältnis zur Bevölkerung, die das besitzt, wie heute. In der ganzen Geschichte noch nicht, absolut einzigartig. Und das ist bei uns gleichzeitig, ist ja nicht schlecht, wenn man viel Geld hat, aber an sich, ja, kommt darauf an, was man damit macht und wie man es bekommen hat. Aber unsere Gesellschaft liebt das Geld auch noch. Das ist der Punkt, die Geldliebe, das ist das Üble. Zweiter Punkt. Wir können jetzt durchgehen durch jeden Punkt. Das ist so dramatisch, unsere nachchristliche Gesellschaft seit den 60er Jahren. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Was an Lästerung heute möglich ist, wie das Christentum auch in Theaterstücken und in Filmen verhöhnt werden kann, was früher sofort zu einem Gerichtsfall geworden wäre, ist heute absolut akzeptabel von der Gesellschaft. Ohne natürliche Liebe. Wenn man denkt an das ganze Problem der Abtreibung, denn das Wort Storge hier bezeichnet speziell Liebe zwischen Eltern und Kindern. 50 Millionen Abtreibungen, 40 bis 50 Millionen Abtreibungen pro Jahr weltweit. Und ich kann nicht auf alle Ausdrücke eingehen, aber noch ganz wichtig scheint mir, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Denn die Liebe zum Vergnügen, das hat solche Ausmaße angenommen in unserer Gesellschaft, wie das früher nie war. Natürlich, das Vergnügen war immer da, war immer ein Teil der Gesellschaft, aber dass der Mensch so nur noch für das Vergnügen lebt, ist unglaublich. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Sie sind zwar religiös, der Mensch heute ist nicht unreligiös. Atheismus hat schon längst abgedankt. Das ist vorbei. Der Atheist ist völlig altmodisch. Der ist überhaupt nicht mehr in. Religiosität, Spiritualität, ja. Die eine Form der Frömmigkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Und dann heißt es weiter. Nein, ich möchte noch zuerst hinweisen, unter Punkt 9, heißt es ja von den letzten Tagen, sie werden schwere Zeiten sein. Das Wort schwer heißt hier Chalepos. Das bedeutet schwer, schwer zu ertragen, wild, wütend, rau, gefährlich. Also jede Übersetzung ist richtig, ja? Alles drin. Gefährliche Zeiten. Wo man mitgerissen werden kann. Dieses Wort kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament, in Matthäus 8, Vers 28. Dort ist es übersetzt mit wütend. Es geht um diese besessenen und nackten Gadarener, von unzähligen Dämonen besessen. Und die kommen da aus den Grüften hervor, wütend. Und das Wort Chalepos. Also das Wort, das noch einmal im Neuen Testament vorkommt, und es bezeichnet diese Wut der Dämonen, die den Menschen bis zur totalen Selbstentblößung bringen. Vor kurzem war die Street-Parade in Zürich. Woher kommt das, wenn der Mensch die Selbstentblößung anstrebt? Das ist immer ein Wirken von Dämonen. Und interessant, dieses Wort Chalepos nochmals hier, die letzten Tage. Wütende Zeiten, wo also die Dämonenwelt eine Wut entlädt. Und dann haben wir in diesen Versen 1 bis 5 18 Kennzeichen der Menschen in der Endzeit. 18 ist 3 mal 6. Das erinnert so schön an 666, 666 in Offenbarung 13, 18. Die Zeit, die antichristliche Zeit. Jetzt lese ich weiter, Vers 6. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen, von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Mal hat es geläutet an der Tür und dann ist der Vater aufgestanden vom Tisch. Sie hatten gerade eine Familienandacht, lasen 2. Timotheus 3. Und dann war ein Zeugen Jehovas an der Tür. Also nicht deiner, es sind ja immer zwei. Und dann sagt er, ach, von Ihnen haben die gerade gelesen. Ist ja nicht möglich. Ja klar. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen. Die lesen dauernd Erwachet und Wachturm. Immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist auch eine Endzeiterscheinung. Und dann geht es weiter, Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese, also die Menschen der Endzeit, der Wahrheit, Menschen verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Jannes und Jambres, wer ist das? Kann man die Konkordanz hervornehmen, mal suchen. Man findet keinen Jannes und keinen Jambres. Aber man muss die rabbinischen Schriften lesen. Die alten Rabbiner kannten Jannes und Jambres. Das waren zwei ägyptische Zauberer zur Zeit von Mose. Und im aramäischen Targum, Jonathan, nicht wahr, das Alte Testament auf Hebräisch wurde ja für die Juden nach der babylonischen Gefangenschaft, die nicht mehr so gut Hebräisch konnten, wurde in der Synagoge immer auf Aramäisch übersetzt. Und diese Übersetzungen hat man dann auch schriftlich niedergelegt und die nennt man Targumim. Aber diese Übersetzungen sind oft Umschreibungen. So ein bisschen gute Nachricht, Hoffnung für alle. Es sind keine Übersetzungen, es sind Umschreibungen. Und man hat sie auch nicht als Übersetzungen gebraucht. Man hat immer zuerst in der Synagoge den Bibeltext gelesen und dann hat man die Targum-Übersetzung gemacht. Das war also eine Umschreibung mit Kommentarfloskeln eingefügt. Ich meine, das kann man auch machen mit Hoffnung für alle und so weiter oder NGÜ. Man muss einfach sich im Klaren sein, das sind keine Übersetzungen. Übersetzungen, die gehen nach dem wörtlichen Text, aber es sind Übertragungen, es sind Targumim, wo man gleich noch ein bisschen Erklärung bekommt. Ich habe schon gehört, wie Leute gesagt haben, ich habe von der NGÜ, von der Neuen Genfer Übersetzung, den Römerbrief gelesen, jetzt habe ich den Römerbrief verstanden. Ist doch schön, schönes Zeugnis. Aber das ist nicht die Grundbibel. Das ist einfach ein Targum, der helfen kann. Und nun im Targum Jonathan, 2. Mose 7, 11, wo es geht um die Zauberer, die Mose, die Wunder von Mose nachahmten, die werden dort genannt Jenis und Jimbres. Sie kommen je nach rabbinischer Schrift noch ein bisschen abgewandelt vor. Das sind diese Jannes und Jambres. Und die kannte Paulus aus seiner Ausbildung zum Rabbiner, früher bei Gamaliel. Oder überhaupt durch sein Studium der rabbinischen Traditionen. Und er nennt er sie so, weil die tatsächlich so geheißen haben. Und das wurde im Judentum neben der Bibel überliefert. Jannes und Jambres haben 4 göttliche Wunder versucht zu imitieren. Sie haben auch, wie Mose, ihre Stäbe zu Schlangen auf den Boden geworfen, 2. Mose 7, 11 bis 12. Sie haben Wasser in Blut verwandelt, 2. Mose 7, 22. Und sie haben auch zur Froschplage noch mehr Frösche hinzugefügt, 2. Mose 8, Vers 7. Und dann ging es um Staub, der zu Stechmücken wurde. Haben sie es auch versucht mit ihrer ägyptischen Magie? Ging nicht. Da haben sie gesagt, das ist Gottes Finger. Aus toter Materie etwas Lebendiges zu schaffen, das kann auch der Satan nicht. Und so mussten sie eingestehen, das geht nicht. Aber gewisse Wunder haben sie imitiert, aber nicht alles. Und nun stellen wir uns vor, wir sind auf einer ganz kleinen Insel, 4x4 Meter, ich allein mit meiner Frau und noch die Bibel. Und wir wissen nichts, was geht in Europa und in Nordamerika. Und dann lesen wir hier, gleicherweise wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Also in der Endzeit muss es Widerstand geben, in dem göttliche Wunder imitiert werden. Das muss so kommen in der Endzeit. Also in der Zeit von 1882 bis 2004 und weiter, ja? In dieser Zeit muss ein Widerstand gegen die Wahrheit kommen, in dem Wunder imitiert werden. Nun, wir haben ja alles erlebt. Im biblisch-christlichen Bereich 3 Wellen. 1906, die erste Welle. Das war die Bewegung die Pfingstbewegung. Leute sind auf den Rücken gefallen, haben das Bewusstsein verloren, haben begonnen plötzlich zu lallen, obwohl sie es nicht verstanden. Zweite Welle kam 1960. Nach 1960, das war die sogenannte charismatische Bewegung, die hat alle Kirchen erfasst. Und dann ab den 80er Jahren eine dritte Welle, die Power Evangelism Bewegung, die hatte als Ziel, alle Gemeinden, die noch nicht durch die charismatische Bewegung erreicht worden war, nun auch zu erreichen. Und die geht bis heute. Und da geschehen Zeichen und Wunder in Massen, aber gewisse Zeichen können sie gar nicht imitieren. Zum Beispiel das Sprachenreden. Wo findet man einen unter den Millionen, die Zungen reden, der könnte Sprachen reden? Ich bin noch nie einem solchen begegnet. Warum nicht? Weil in der Apostelgeschichte konnten die fremde Sprachen reden. Es war ja nicht das erste Mal, dass jemand in Sprachen geredet hat in der Bibel. Das gab es schon früher, 1. Mose 11. Die haben plötzlich Sumerisch sprechen können. Akkadisch und Hebräisch und so weiter. Die konnten die Sprache beherrschen. Und das kann Satan offensichtlich nicht. Einem Menschen eine fremde Sprache, die er nicht gelernt hat, eingeben, sodass er sie beherrscht als Fremdsprache. Und Paulus sagt ja, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Nicht der Heilige Geist in mir, wie es in Hoffnung für alle heißt. Oder in Gute Nachricht. Der Heilige Geist in mir. Nein, mein Geist, mein menschlicher Geist kann die Sprache. Und das können sie nicht. Sie können nur etwas sagen, aber die Worte selber, die Silben, verstehen sie nicht. Und es gibt das Phänomen, dass jemand plötzlich eine fremde Sprache spricht, richtig verständliche Sprache, Aber dann sind sie ausgeschaltet. Nicht sie sprechen die Sprache. Das gab es zum Beispiel auch schon früher in der Zeit der Camisadenbewegung in Frankreich im 17. Jahrhundert. Da gab es ein Mädchen, das konnte plötzlich in Trance Hochfranzösisch sprechen. Also was in Trance? Das kann der Teufel. Aber da muss er immer den menschlichen Geist auf die Seite tun. Aber was er nicht kann, so dass der menschliche Geist voll da ist und er kann die Sprache sprechen. Das kriegt er nicht hin. Aber Gott hat es getan. Das ist Gottes Macht. 1. Mose 11 hat es gekonnt. 1. Mose 2 auch. Adam konnte sofort sprechen nach der Erschaffung. Der muss er nicht lernen, wie wir als Kinder. Gott hat ihm das ganze Sprachsystem, Sprachproduktion und Sprachverständnis, beides eingegeben. Gott konnte zu ihm sprechen und er hat es gerade verstanden. Das konnte Gott auch tun in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19, 1. Korinther 12 bis 14. Das können die Heutigen nicht. Das ist interessant. Warum können sie das nicht? Und dann sagen sie, ja, es gibt eben zwei Arten Sprachenreden. Es gibt das ist einfach so ein Lallen, das man nicht versteht, und es gibt dann das Sprechen mit wirklichen Sprachen. Und sage ich, ja, und warum kannst du das mit den richtigen Sprachen kannst du nicht? Wo sind die Leute, die auf die Straße gehen können und die Albaner verstehen es und die Türken? Nein. Gott wirkt das eine. Ja, warum wirkt er das andere nicht? Warum könnt ihr das nicht? Und sie können es einfach nicht. Aber das ist ein Beispiel, Satan kann diese Imitation kann er nicht. Wo der Mensch voll seinen Geist behält und sein Geist wirkt. Also so können wir merken bei gewissen Zeichen, die können sie nicht nachmachen, wie Jannes und Jambres. Und anderes können sie. Kranke heilen, der Teufel kann auch heilen. Krank machen kann er auch. Hiob, ja, das war Angriff mit biologischen Waffen. Kann er. Frösche vermehren, kann er auch. Reproduktion aktivieren, geht. Ja, vor der Gentechnik. Aber eben gewisse Grenzen sind ganz klar gesetzt. Und so wird also klar, in der Endzeit werden göttliche Wunder satanisch imitiert. Und da müssen wir aber nicht nur an diese drei Bewegungen denken, sondern an die ganze esoterische und okkulte Welle, die besonders seit den 60er Jahren ganz Europa und Nordamerika überflutet hat. Ich lese weiter. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Es wird also ein Ende geben, wo wirklich offenbar wird, wie das daneben ist. Wo man plötzlich merkt, das ist ja total daneben. In 2. Mose 9, Vers 11, da werden die Zauberer, Jannes und Jambres, selber betroffen und bekommen Beulen, die ausbrechen. Und dann heißt es, sie konnten nicht mehr vor dem Pharao stehen, sondern sie mussten sich schämen und weggehen. Für Ägypter war Unreinheit der Haut etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Darum haben sie auch die Leichen dann mumifiziert, ja. Die Erhaltung der Haut war etwas ganz, ganz Wichtiges. Und so wurde richtig ihr Unverstand deutlich, indem diese hässlichen Beulen sichtbar wurden. Ich lese weiter. Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden, welcherlei Leiden mir widerfahren sind in Antiochien, in Ikonium, in Lystra, welcherlei Verfolgungen ich ertrug, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Jetzt haben wir hier dieses Du aber. Das ist ganz eindrücklich im 2. Timotheusbrief. Ich habe unter Punkt 8 aufgeführt, schon in 2 Vers 23 hatten wir Du aber. Und jetzt 3 Vers 10. Und dann Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und 4, Vers 5, du aber sei nüchtern. Dieses du aber ist so persönlich an Timotheus gerichtet. Schau, es gibt diese und diese und diese Verwirrung. Und jetzt spricht er ganz persönlich zu Timotheus, du aber, im Gegensatz zur Masse. Also wir sollen uns nicht nach der Masse orientieren, sondern der Herr spricht durch den 2. Timotheusbrief ganz persönlich zu uns und er sagt, schau mal, diese Dinge, du aber. Und so wird Timotheus im Gegensatz zur Masse gestellt und aufgefordert, er soll aber wirklich bewusst den Weg der Treue wählen. Und das Erste, was er sagt, du aber hast genau erkannt meine Lehre. Heute ist man ja so, dass man findet, Lehre muss man nicht so im Detail ausbuchstabieren, das ist alles so Buchstabenklauberei. Aber der Bibeltext hängt ja an den Buchstaben. Man kann ja mal einen Versuch machen, einen schönen Text auf dem PC und dann macht man auswählen, wird alles schwarz und dann löschen. Dann alle Buchstaben weg, dann muss man schauen, wie viel noch vom schönen Text übrig bleibt. Der Inhalt wird ja durch die Buchstaben getragen. Und wenn wir den Buchstaben der Bibel keine Ehrfurcht entgegenbringen, indem wir sie genau nehmen, ja, dann verstehen wir auch die Lehre nicht. Und Paulus sagt, du aber hast genau erkannt meine Lehre, nicht so ungefähr. Halte fest, das Bild gesunder Worte. Aber nicht nur die Lehre, dann auch das praktische Umsetzen, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren. Und dann schreibt er über diese Verfolgungen aus Apostelgeschichte 13 und 14. Und aus dieser Gegend kam ja Timotheus, Lystra, Derbe. Das alles erlebt, was ich da durchgemacht habe. Auch da wieder kein Wohlstandsevangelium. Aber du hast gesehen, was ich gelitten habe. Und ich habe mich ganz für die Sache des Herrn eingesetzt. Und es ist nicht so gewesen, dass mein Leben irgendwie sehr einfach war und problemlos, aber, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Das war es. Gut, am Schluss ist Paulus geköpft worden. Aber erst als es Zeit war. So eindrücklich, das hat mal Whitfield, dieser gesegnete Evangelist in Nordeuropa und Amerika, aus der Erweckungszeit, 18. Jahrhundert, wurde vom Pöbel angegriffen und wäre beinahe ums Leben gekommen. Und später hat er geschrieben, es ist unglaublich, wie unsterblich die Heiligen sind. Wenn noch nicht die Zeit ist, dann sterben sie einfach nicht. Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Das hat Paulus erlebt. Und dann generalisiert er Vers 12, alle aber auch, die gottselig oder gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Was mich bewegt ist, es heißt hier nicht, die gottesfürchtig leben, sondern leben wollen. Es fängt ja auch an, damit wir wirklich diesen Vorsatz in unserem Herzen haben, mit dem Herrn und in Ehrfurcht vor ihm und seinem Wort zu leben. Aber da heißt es, bereits diejenigen, die das wollen, ob es uns immer gelingt, das ist eine andere Frage. Aber die das wollen, die werden verfolgt. Das hat Konsequenzen. Wenn wir wollen, am Wort Gottes festhalten und das auch umsetzen in unserem Leben, dann Vers 13, böse Menschen aber und Wundertäter werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Ich habe hier aufgeschrieben unter Punkt 12 zu Vers 13, Goes im Griechischen heißt Wundertäter. Kann auch ein Trickser bedeuten. Also ein wirklicher Wundertäter oder auch ein Trickser, beides. Und da sagt Paulus, solche Wundertäter werden fortschreiten im Bösen. Es wird also eine Entwicklung geben. Ja, das läuft wellenförmig, kann man sagen, und wird immer intensiver. Und was mich sehr bewegt an dieser Stelle, es heißt, indem sie verführen und verführt werden. Also Verführer können auch Verführte sein. Wir denken immer, die Verführten, das sind die Opfer. Aber hier nennt Paulus sogar die Verführten böse Menschen. Und da ist ein wichtiger Grundsatz. Menschen, die nicht auf Gott hören wollen, die können zu dem Punkt kommen, wo Gott sie in etwas Böses fallen lässt. Das lernen wir auch aus Römer 1, wo gezeigt wird, Menschen, die den Schöpfer Gott ablehnen, wie die dann plötzlich in alle mögliche Unmoral fallen können. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Und das ist ein Prinzip, wenn ich die Wahrheit nicht will und mich gegen die Wahrheit stelle, kann Gott zulassen, dass ich verführt werde und dann wieder andere verführe. Jetzt kommt wieder ein Du aber, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Ganz persönlich, du musst dich nicht entwickeln, wie in der liberalen Theologie. Da geht man immer schön weiter, oder? Zuerst hatte man Einteilung in Fragmente, die fünf Bücher Mose, dann geht man weiter zur nächsten Theorie, dann wieder zu einer neuen Theorie und dann wieder eine neue Theorie. Das Christentum, die christliche Lehre entwickelt sich. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. In Vers 14 sagt er, du weißt, von wem du gelernt hast. Das kam später. Zuerst hat Timotheus als kleines Kind die Heilige Schrift, das Alte Testament, kennengelernt. Durch Mama und Oma. Aber später ist er mit Paulus in Kontakt gekommen und mit anderen neutestamentlichen Propheten, Aposteln. Und von denen hat er die neutestamentliche Wahrheit gelernt. Also Vers 14 hat Bezug auf die neutestamentliche Offenbarung, Vers 15 auf die alttestamentliche Offenbarung. Und dann heißt es in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Warum alle Schrift? Warum nicht nur die Schrift? Alle sagt nun, nicht nur die heiligen Schriften, die du von Kind auf kennst, das Alte Testament, 1. Mose bis Malachi, sondern auch die neutestamentliche Offenbarung. Alle Schrift, AT und NT, ist von Gott eingegeben. Ich habe unter Punkt 16 geschrieben, dieser Vers hier ist eine klassische Inspirationsstelle. Der Ausdruck von Gott gehaucht, griechisch Theopneustos, bedeutet, dass Gott durch den Bibeltext direkt zu uns spricht. Nicht wahr? Wenn ich spreche, dann muss der Hauch durch meinen Atemkanal hindurch. Nur so kann man kommunizieren. Ohne Hauch geht gar nichts. Gibt es keine Kommunikation. Und hier steht, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das heißt, durch die ganze Heilige Schrift spricht Gott direkt zu uns. Dieser Vers geht weiter, als wenn man sagen würde, die Bibelschreiber waren durch den Heiligen Geist inspiriert. Das waren sie. Aber dann könnte jemand sagen, gut, das waren sie, aber beim Aufschreiben haben sie auch noch eigene Ideen in den Text gebracht. Aber hier wird vom Endprodukt, von dem Geschriebenen gesagt, es ist Gott gehaucht. Und das zerschlägt jegliche Kritik an der Bibel. Das Geschriebene ist Gottes direkte Rede. Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Da sehen wir diese Allgenügsamkeit der Heiligen Schrift. Das sind alles Resultate, die die Heilige Schrift in uns bewirkt, wenn wir sie mit Ehrfurcht lesen und auf unser Leben beziehen. Sie überführt uns, wo wir nicht klar sind. Sie weist uns zurecht, wo wir wüssten, was richtig wäre, aber wir tun es nicht. Ist nicht das Gleiche. Überführen tut man dort, wo man nicht klar ist. Zurechtweisen, da weiß man es, aber man tut es trotzdem nicht. Und dann zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Bibel belehrt uns einfach. Und das Ziel ist, eben ein Mensch Gottes zu sein. Im Alten Testament findet man verschiedene Personen, die werden genannt Mann Gottes. Also Mose, der Mann Gottes. Elia, der Mann Gottes. Und das entspricht diesem neutestamentlichen Ausdruck, der Mensch Gottes. Und diese Männer Gottes, das waren so Einzelpersonen. Die sind Gott treu geblieben, auch wenn die Masse andere Wege gegangen ist. Und da wird wieder betont, Gott möchte, dass jeder Erlöste ein Mann Gottes ist, beziehungsweise eine Frau Gottes. Wo man auch bereit ist, ohne große Massen geradlinig weiterzugehen. Noch etwas unter Punkt 14. Da haben wir den Ausdruck, die heiligen Schriften. Griechisch Hiera Grammata. Das heißt wörtlich heilige Buchstaben. Da sehen wir, wie das Bezug hat auf das einzelne Zeichen im Grundtext, das eben von Gott inspiriert ist. Und was mich da bewegt, ist, hier wird nicht das übliche Wort für heilig gebraucht, sondern ganz spezielles. Hiera wurde in der Zeit des Neuen Testaments verwendet, auch außerhalb der Bibel, für die Heiligkeit des Tempels. Also die Hiera Grammata, das sind die Buchstaben und die heiligen Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Und es war so, in Jerusalem im Tempel hat man den hebräischen Grundtext aufbewahrt. Mit besonders prächtigen Handschriften. Das war der Referenztext. Also wenn man seine Bibel in der eigenen Synagoge überprüfen wollte, der Überprüfungstext war in Jerusalem, im Tempel. Und das waren eben tempelheilige Bücher. Und es war so, ich habe das in meinem Buch, der Messias im Tempel, habe ich auch die Quellen angegeben, woher das kommt. Da war es verboten, zum Beispiel irgendwelche profane Literatur mitzubringen. Wenn man zum Tempel ging und man nahm Ilias von Homer mit, da wurde man am Eingang abgewiesen von der levitischen Wache. Dieses Buch kommt nicht in den Tempel. Das ist profane, in diesem Fall sogar heidnische Literatur, entspricht nicht der Heiligkeit des Tempels. Nur zum Beispiel Geschlechtsregister waren erlaubt im Tempel. Und das ist interessant, dass eben die Bibel genannt wird Hiera Grammata, weil das zeigt, nur kanonische Bücher wurden im Tempel aufbewahrt. Alles, was nicht dem Kanon der Heiligen Schrift entsprach, zum Beispiel die Makkabäer-Bücher, die durften nicht auf den Tempelplatz gebracht werden. Die Apokryphen hatten keinen Platz dort. Und das ist wichtig, weil die liberalen Theologen, die sagen uns, der Kanon war noch offen bis 100 nach Christus. Und dann gab es ein Konzil in Jamnia und da haben die Rabbiner schließlich den Kanon festgelegt. Und da müsst ihr denen fragen, wo steht das mit dem Konzil von Jamnia? Ja, irgendwo in der rabbinischen Literatur. Wo bitte? Ja, wahrscheinlich im Talmud. Ja, welche Stelle bitte? Die gibt's gar nicht. Es gibt Hinweise im Talmud, dass Rabbiner in Jamnia über verschiedene Bücher gesprochen haben, die gefragt haben, gehört zum Beispiel Hesekiel in das Alte Testament oder nicht? Obwohl er drin war. Und der Prediger. Es war schon längst alles festgelegt. Und der Beweis ist, dass eben auch zur Zeit Jesu war und schon davor waren die Bücher, die wir als Altes Testament haben, nur die waren im Tempel aufbewahrt und nichts anderes. War auch nicht erlaubt. Und darauf nimmt Paulus also Bezug auf diese Hiera Grammata, das sind die Schriften, die tempelwürdig sind. Ja, jetzt gehen wir weiter, Kapitel 4, wir haben noch ein paar Minuten. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird, Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Wieder ein Befehl. halte darauf oder stehe dazu, in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Wieder wie betont, man muss begründen. Man kann nicht einfach ermahnen und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Bitte, warum? Wir wollen den biblischen Erweis. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. In dieser Zeit sind wir. Was man hören will, muss irgendwie kitzeln. Ja? Da will man irgendwie eine Lehre hören, wieder etwas Neues. Aha, jetzt die Leute fallen um nach hinten. Ist heute schon längst wieder vorbei. 50.000 Kirchen wurden mit Toronto-Segen erreicht weltweit. Es ist langweilig, brauchen wir etwas Neues. Und dann kam die Sache mit dem Goldregen. Leute hatten plötzlich die Zähne repariert mit Goldzähnen. Man wundert sich, warum nicht die Naturzähne, sind viel schöner. Ich möchte keine Goldzähne. Aber das war schon, das mit dem Goldregen, mit den Goldzähnen war wieder eine Welle, ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Und es braucht immer wieder etwas Neues, was irgendwie kitzelt in den Ohren. Sie werden die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Und sie möchten Dinge, die kitzeln. Und sie sind allgemein offen für mythische, fabelhafte Dinge. Und welche Filme sind heute in? Das sind die mythologischen Filme. Herr der Ringe und wie sie alle heißen. Da rennen die Leute hin. Das wollen sie gehören. Was irgendwie so übernatürlich, übersinnlich wirkt, das ist toll. Und dann kommt du aber. Sei nüchtern in allem. Ich habe unter Punkt 18 aufgeführt, du aber sei nüchtern in allem. Das mit nüchtern sein übersetzte Verb nepho bedeutet gemäß dem neutestamentlichen Standardwörterbuch von Walter Bauer, das in der Fußnote genau angegeben, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Das ist doch ein aktuelles Wort. Und beachten wir, es ist ein Befehl, ein neutestamentliches Gebot. Nicht, das soll man anstreben, das wäre besser. Du aber sei nüchtern. Das ist ein Imperativ. Also sei frei von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Und wer also dagegen verstoßt, verstößt gegen ein göttliches Gebot für Christen. Muss ja niemand kommen, das ist gesetzlich. Also das steht ja ganz klar im Neuen Testament. Und sehen wir, was da alles heute abgeht unter den Christen, das voll gegen diesen Vers widerspricht. In allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Auch das ist ein Befehl. Tue das Werk eines Evangelisten. Das heißt nicht unbedingt, dass Timotheus ein Evangelist war. Wir sind ja auch nicht alle Evangelisten. Gewisse haben diese spezielle Begabung. Aber wir haben alle den Auftrag, das Werk eines Evangelisten zu tun. Und das ist ein endzeitlicher Auftrag. Tue das Werk eines Evangelisten. Wir müssen diesen Missionsauftrag müssen wir erfüllen mit Hingabe und eben unseren Dienst vollführen, zum Abschluss bringen. Und dann haben wir schon gelesen, Verse 6 bis 8, Paulus sagt, ich komme jetzt zum Schluss. Ich bin also bis ans Ende gekommen. Es gibt solche, die fangen gut an und enden schlecht. Und Paulus hat gut angefangen und hat gut geendet. Und damit ist er uns ein Vorbild. Es heißt in Hebräer 13, gedenket euer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. und den Ausgang ihres Glaubens anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Also ganz wichtig, dass wir bei Männern Gottes, auch bei Frauen Gottes, wie eine Deborah und so weiter, dass wir schauen, wie enden die Leute. Ganz entscheidend, ihr den Ausgang ihres Glaubens anschauend, ahmet ihren Glauben, nicht ihre Art, ja, ihren Glauben nach. Wir sind ja alle ein bisschen verschieden, müssen uns nicht nachahmen. Ich habe auf dem Blatt noch alle Stellen, alle 11 Stellen aufgeführt im Neuen Testament, wo dieser Befehl nüchtern sein auch zu finden ist. Und dann möchte ich noch lesen, Kapitel 4, Vers 9. Befleißige dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas hat gut angefangen als Mitarbeiter. Ich habe die Stellen angegeben, Kolosser 4 und Philemon 1, wo er vorkommt. Und plötzlich hat er das Leben in der Welt lieb gewonnen und ist gegangen. Das ist ein wichtiges Beispiel für die Endzeit. Wir dürfen nicht erschüttert werden, wenn wir das immer wieder erleben. Menschen, die haben ganz klar einen Kurs gemacht und dann Welt lieb gewonnen. Und dann Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, also nach Jugoslawien ist er gegangen. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erzeigt. Der Herr wird ihm vergelten nach seinem Werk, nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Also auch die Gläubigen in Rom. Als er vor Nero stand. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Das ist Nero, hinter dem Satan stand. Und der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei in die Zeitalter oder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oder in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Das ist übrigens eine schöne Anspielung auf das Unser Vater. Nur im Mehrheitstext. Matthäus 6, Vers 13 heißt es am Schluss vom Unser Vater, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und vorher heißt es im Unser Vater noch, errette uns, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und Paulus sagt hier, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werke und bewahren für sein himmlisches Reich. Denn dein ist das Reich, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Merken wir, das bestätigt den Mehrheitstext. Das spielt Paulus auf das Unser Vater an, so wie es im Mehrheitstext ist. In manchen Bibeln ist dieser Vers einfach weggelassen worden. Ja, jetzt möchte ich aber zum Schluss kommen und noch darauf hinweisen. 4, Vers 13, hier Punkt 21, Paulus will Bücher und Pergamente. Kurz vor dem Martyrium will er noch Bücher lesen. Und da könnte man heute sagen, jetzt in der Endzeit sollte man doch nicht mehr Bibelstudium betreiben, nur noch evangelisieren. Nein. Das Studium der Heiligen Schrift hat Bedeutung bis zum Schluss. Er wollte noch in der Todeszelle die Bücher, besonders die Pergamente. So eindrücklich. Und dann wollte er auch noch den Mantel. Hier Punkt 20. Der Mantel in Troas. Weil er wusste, dass jetzt bald der Winter kommt. Ich schließe Vers 19. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Eigenartig, warum hat er nicht geheilt? Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen. Er sah den Winter herankommen. Genauso wie er damals sah, die letzte Zeit, diese raue, wilde Zeit herannahen. Und er wollte den Mantel, um im Kerker warm zu haben. Und wenn wir denken an Römer 13 am Schluss, dort heißt es, zieht an den Herrn Jesus Christus. Ja, es ist so wichtig, dass wir das uns zu eigen machen. Wir leben jetzt in dieser kalten Winterszeit, der Endzeit. Und da gilt es, dass wir wirklich in Christus eingekleidet sind. Nichts ist so nahe wie die Kleider. Ja? Dass wir wirklich in unseren Herrn eingehüllt sind und so nicht erkalten in der Endzeit, wenn die Liebe der vielen erkalten wird. Und dazu möge unser 2. Timotheusbrief wirklich ganz praktisch helfen. Wir wollen noch beten zum Schluss.